Und ich möchte sagen, unser Schatz ist im Himmel.
Amen.
Und dafür sind wir so froh und so dankbar. Menschen häufen sich manchmal auf dieser Erde Schätze ein, aber all diese Schätze sind vergänglich, sie müssen alle zurückbleiben, aber den Schatz, der dem Volke Gottes aus Gnaden zuteil werden soll, den kann niemand rauben, er ist dort in jener Herrlichkeit. Aber dorthin zu kommen, das ist etwas Besonderes, ihr Lieben. Da müssen wir Acht haben, was Gott uns zu sagen hat. Ich möchte, ehe wir gemeinsam beten, aus Lukas 24 vielleicht nur zwei Verse lesen. Lukas 24 von Vers 44. Dann sagte er zu ihnen, dies besagen meine Worte, die ich zu euch gesprochen habe, als ich noch bei euch war. Es müsse alles in Erfüllung gehen, was im mosaischen Gesetz, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht. Und wir fragen uns, ist das, was im mosaischen Gesetz, in den Propheten, in den Psalmen über unseren Herrn in Erfüllung gegangen?
Ja. Amen.
Wir können nur Amen sagen.
Ja.
Und was noch aussteht, das wird sich noch erfüllen, ihr Lieben.
Ja. Ja.
Das ist doch die Sache. Und dann kommt dieser kostbare Vers. Hierauf erschloss er ihnen den Sinn für das Verständnis der Schrift. Das ist eine Sache, die sehr notwendig ist. Vielleicht mögen auch in jenen Tagen Menschen von sich gedacht haben, dass sie schon der Schriftmeister sind und dass sie schon alles so gut wüssten und verstünden. Aber den Seinen hat er den Sinn und das Verständnis für die Schrift öffnen müssen. Und das Gleiche, ihr Lieben, ist auch in unseren Tagen. Den Seinen wird er das Verständnis und den Sinn für die Schriften öffnen. Und wenn er es nicht öffnet, ihr Lieben, dann bleibt es verschlossen. Und dann mögen Menschen dahin gehen und denken von sich wunders was und dass sie alles wissen, aber nicht das, was Gott aus Gnaden zu schenken hat. Das bleibt ihnen dann verschlossen und verborgen. Aber das Volk Gottes, die wahrhaft Gläubigen, sie erniedrigen sich und bitten den Herrn, Herr, öffne unseren Sinn und unser Verständnis für dein teures und heiliges Wort. Und auch das, was wir gestern hörten, gestern Abend, ich weiß nicht, aber für mich war es etwas ganz Besonderes. Und ich glaube für uns allen. Und da mögen Menschen dran rumrätseln und dies und jenes. Und wir alle mögen vielleicht auch schon gelesen haben, dieses Buch. Aber immer wieder machen wir die Feststellung, wenn es hier noch einmal wiederholt wird, dann öffnet uns Gott weiterhin das Verständnis. Ist das nicht wunderbar? Oh, wie können wir Gott dankbar sein, dass er in solch einer Weise mit uns redet. Und da können wir nicht anders ihm bitten, er möge noch weiter mit uns reden. In solch einer Weise, dass wir es aufnehmen und verstehen können. Seinen Namen sei die Ehre. Nun wollen wir aufstehen und auch heute Morgen um seinen Segen bitten. Treuer Gott, wir sind wiederum hier versammelt in deinem wunderbaren und herrlichen Jesus-Namen. Danken dir aus der Tiefe unserer Herzen, dass wir sehen dürfen, Herr, dass dein Wort sich bestätigt hat, dass es erfüllt hat in allen Zeiten und auch in unseren Tagen hast du Verheißungen gegeben, die sich erfüllen, Herr. Und auch das müssen wir sehen, Herr. Du schenkst Gnade und so bitten wir, Herr, auch heute Morgen, schenk auch uns Gnade, öffne unseren Sinn und unser Verständnis für dein teures und heiliges Wort, Herr, für die Verheißungen, für dein Reden, oh Gott, sei uns gnädig heute Morgen. Nimm alles von uns, Herr, unser eigenes Können, unser eigenes Wissen, unseren eigenen Verstand, oh Herr, und schenk uns deinen Verstand, schenk uns deine Sinne, oh Herr, öffne uns, Herr, dann sind wir geöffnet, oh Herr. Wir bitten darum, wir können uns nichts nehmen, Herr, aber du bist imstande, uns etwas zu geben, wie in jenen Tagen, so auch in unseren Tagen, Herr. Preis und Ehre und Anbetung sei deinem Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns.
Lob und Dank sei dem Herrn für das große Vorrecht, dass wir wieder hier sein dürfen und sein teures und heiliges Wort hören. Derjenige, der das Wort verkündigt, wird dadurch gestärkt und getröstet, wenn Menschen durch die Verkündigung Klarheit bekommen, wenn ihnen geholfen wird und sie die Sachen, die im Worte Gottes geschrieben stehen, so sehen, wie Gott sie gesehen haben möchte. Die Zeugnisse tun gut und wir sehen, dass Gottes Wort ausrichtet, wozu es gesandt worden ist. Es sind so viele Dinge, die gesagt werden könnten, gesagt werden müssten, als das Wort eben gelesen und die kurzen Gedanken geäußert wurden, musste ich an Matthäus 23 denken. Da hat der Herr die Schriftgelehrten, die wirklich meinten, alles zu wissen und alles zu verstehen, die hat er so schwer getadelt. Er sagte, wehe euch, ihr Schriftgelehrten, ihr Heuchler. Und dann ging das los. Es gibt also wirklich zweierlei Schriftgelehrsamkeit. Die eine, die aus dem Seminar, aus dem, was Menschen zu bieten, zu deuten, zu sagen haben, und die andere, die aus dem Heiligtum Gottes kommt, zu den Füßen Jesu, wo uns Gottes Wort geoffenbart wird durch den Heiligen Geist. Mir ist in dem Zusammenhang ein Wort aufgefallen, da es sich ja um eine prophetische Botschaft handelt, die wir empfangen haben, musste ich an 1. Korinther 14 denken, an Vers 2, aber dann besonders auch an Vers 3. Hier steht, denn der Zungenredner redet nicht zu den Menschen, sondern zu Gott. Niemand versteht ihn ja. Vielmehr redet er im Geist Geheimnisse. Der prophetisch Redende dagegen redet zu den Menschen, zu ihrer Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Auch das ist Gottes heiliges Wort und es ist Ja und Amen, es stimmt hundertprozentig. Amen. Wer in Zungen redet, redet zu Gott. Er spricht mit Gott durch den Geist. Wer aber durch den Geist inspiriert wird, um prophetisch zu reden, der redet von Gott zur Gemeinde. Und wie hier geschrieben steht, zu ihrer Erbauung, Ermahnung und Tröstung. In der prophetischen Botschaft, die wir von Gott empfangen haben, müssen diese drei Dinge enthalten sein. Erbauung, Ermahnung und Trost. Und ich meine, diese drei Dinge sind in Hülle und Fülle in der göttlichen Botschaft. Stimmt's?
Amen.
Es ist alles darin enthalten. Wir wollen beides, wem es von Gott geschenkt wurde, durch den Geist mit Gott zu reden, der rede durch den Geist mit Gott, so viel er nur kann. Wem es geschenkt ist, von Gott aus durch den Geist zur Gemeinde zu reden, der lasse Gott durch den Geist und durch das Wort zur Gemeinde zu Worte kommen. Alles hat seinen Platz und seine Ordnung. Das wissen wir. Nun, wir sind hier ja an kein Programm gebunden. Ich habe erst heute einen Brief gelesen, der mir gestern zugestellt wurde, und ich möchte daraus einige Zeilen lesen. Es heißt hier, es wird mir in letzter Zeit immer wichtiger und nimmt in meinen Gedanken eine zentrale Stellung ein, dass das geoffenbarte, unverfälschte Wort Gottes noch viel mehr verbreitet wird als bisher, insbesondere unter denen, die noch nie etwas davon gehört haben. Jetzt kommt, ich hab's rot unterstrichen. Mögen wir doch als ganze Versammlung gemäß Kolosser 4, 3 noch viel mehr dafür einstehen, dass dir und den zu diesem Dienst bestimmten Brüdern die Möglichkeit zur Predigt des unverfälschten Wortes gegeben wird. Nicht nur in Asien und in Afrika, sondern auch hier in der Schweiz und in Deutschland. Das ist ein Brief von einem Bruder, der mit beiden Füßen im Leben steht, der vor seinem Namen einen rechtmäßig erworbenen Doktortitel hat, ein Mann, an dem Gott Großes getan hat. Und er schreibt hier weiter: Mir ist der Gedanke gekommen, ob es vielleicht nicht gut wäre, in der nächsten Zeit nur noch Einladungen von Orten anzunehmen, wo du noch nie gewesen bist. Und jetzt kommt's natürlich, ist ja ein Schweizer Bruder, der mir sehr nahe steht. Er schreibt hier in Klammern, Zürich natürlich ausgenommen. Das versteht sich. Ja, Zürich natürlich ausgenommen. Also im Klartext heißt das, geh nur dahin, wo du noch nie zuvor warst, aber, ja, sehr schön. Warum soll man nicht einmal auch ein wenig ermuntert sein? Es heißt hier weiter, es wühlt mich innerlich auf, immer wieder, wenn ich zusehen, respektive zuhören muss, wie ein großer Teil deiner kostbaren Arbeitskraft und Predigtzeit und Schreibkapazität wegen ein paar religiösen Spinnern betreffs 77, Donnerparousie etc. dazu verwendet werden muss, sozusagen als Wortfeuerwehr unter den Gläubigen, denen die Predigten Bruder Brennims bekannt sind, das Schlimmste zu verhindern. Wäre es nicht besser, wenn du an den verschiedenen Orten das unverfälschte Wort, wo es noch nie gehört wurde, bringen und den Grundstein legen könntest und nicht nachträglich das Durcheinander gewisser englisch sprechender Brüder zurechtbringen müsstest? Wenigstens einer sagt Amen. Ich glaube, wir könnten das alle sagen. Einer hat es für alle gesagt. Wir sind wirklich nicht nur davon überzeugt. Wir wissen es. Wir glauben es nicht nur. Es ist eine göttliche Tatsache, dass uns die göttliche Botschaft für diese Zeit anvertraut worden ist. Wir haben die Verantwortung vor Gott dafür übernommen. Und obwohl ich das getan habe, was der Bruder hier tadelt und habe richtig gestellt, so fühle ich in meinem Herzen, dass nur Gott die Menschen in seinem Wort, in seiner Gnade erhalten kann. Wir können es nicht. Und es wird immer Menschen geben, die weder auf Gott noch auf die hören werden, die in seinem Namen reden. Im Gegenteil, sie stehen ja über allem. Ich muss mich und kann mich diesem Wunsch, der hier von meinem Schweizer Freund und Bruder geäußert wird, anschließen. Ich möchte, dass wir gemeinsam darum bitten, aufrichtig und ehrlich darum bitten, dass Gott uns noch einmal die Möglichkeit schenkt, sein klares und wahres Wort in aller Nüchternheit dieser Generation zu bringen. Und ich glaube, dass Gott uns dazu befähigen kann. Wir schämen uns des Wortes Gottes nicht. Mittlerweile haben wir auch einiges dazu gelernt und durch Erfahrungen mancherlei Art sind wir ein wenig klüger geworden. Und Gott hat uns ja auch das Verständnis für andere gegeben, dass wir uns in ihre Gedankengänge versetzen können. Unsere Salzburger Geschwister wissen gar nicht, dass ich, während ich in Salzburg war, noch bis 2 Uhr morgens eine Diskussion mit Freunden von dem syrischen Mann hatte, den wir ja alle aus den Zeitungen, Massenmedien kennen, von dem Colonel Gaddafi. Es waren Studenten und ich schaute den Mann hinter der Rezeption an und dachte, mit dem Mann musst du über den Herrn sprechen. Und kurz und bündig, wir hatten dann eine Zusammenkunft im Studentenhaus in Salzburg und haben über das Wort des Herrn und über das Programm Gottes gesprochen. Und ich war so dankbar für das Gespräch. Man kommt dann erst dahinter, in welchen Gedankengängen diese Menschen denken. Plötzlich brach der Wortführer durch und sagte, ja, wenn es um Erlösung geht, wer soll uns dann erlösen? Ich höre, wer soll uns dann erlösen? Aber ich habe abgewartet. Und dann kam es noch dazu, wie aus der Pistole geschossen. Wer ist denn dieser Jude, von dem bei euch die Rede ist im Christentum? Wer ist denn dieser Jude, dieser Jesus von Nazareth? Ich sagte, stopp. Ich sag, jetzt hört die Gemütlichkeit auf. Jesus Christus von Nazareth ist kein Jude. Jesus Christus ist Gott selbst geoffenbart in Menschengestalt. Und dann hat's natürlich im Kasten gerappelt. Das könnt ihr euch ja vorstellen. Da war meine Zeit gekommen. Aber ich sage das nur, um euch wissen zu lassen, in welchen Gedankengängen diese Menschen denken. Sie sind im inneren Zwiespalt. Sie suchen, sie möchten glauben. Aber woran sollen sie glauben? Wer hat ihnen das Wort Gottes mit Wahrhaftigkeit gebracht? Das Christentum teilt Gott in 3 Teile. Hier ist einer, dort der Nächste, mitten der Dritte. Und sie wissen nicht, an wen sie glauben und an wen sie sich wenden sollen. Gott hat uns aus Gnaden das Verständnis für die Schrift geöffnet. Sagt doch einmal Amen dazu. Es ist doch wahr. Welch eine Gnade. Wir dürfen doch mit dem, was die Schrift sagt, ausrufen. Aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Und in dem Zusammenhang denke ich an meinen jüdischen Freund noch einmal zurück, den ich vor gut 4 Wochen auf dem Flug durch die USA getroffen habe, von Denver, Colorado war es wohl, nach New York, wenn ich, oder Kansas City, was immer es war. Die Staaten sind ja groß und mein Gedächtnis klein. Auch wir sprachen über Gottes Wort. Und er sagt, ja, wer soll der Messias denn sein? Ja, sagen Sie es mir doch. Ja, es wird ein Mann sein wie der König David. Ein besonders von Gott begnadigter Mensch. Ich sagte, Freund, kann ein Mensch den anderen Menschen erlösen? Und dann fragte er, wo steht denn von Erlösung geschrieben? Wo steht von Vergebung geschrieben? Wo steht geschrieben, dass der Messias leiden soll? Und da sagte ich, lesen Sie bitte Jesaja 53. Und wir hatten eine Bibelstunde, wir saßen in der ersten Reihe in dem Flugzeug, aber alles Volk hörte zu, weil wir ein bisschen laut geworden sind. Ihr wisst, ich komme auch hierher und nehme mir vor, einfach nur so zu sprechen. Aber dann, wenn es mich innerlich packt, ja, dann kommt ein bisschen Dynamik dazu. Und dann kommt ein bisschen Feuer dazu. Und dann nützt auch keine fromme Feuerwehr, sondern dann kommt Öl noch hinzu und dann brennt es eben ein bisschen besser. Welch eine Gnade, welch ein Vorrecht, dass wir glauben dürfen, wie die Schrift sagt. Und ich denke, wenn ich so den Brief vor mir sehe, ganz bestimmt an Matthäus 24, Vers 14, dieses Evangelium vom Reich muss allen Völkern zu einem Zeugnis gepredigt werden und dann wird das Ende kommen. Die letzte Botschaft muss noch einmal allen Völkern gepredigt werden. Ich hoffe, dass Gott es uns noch einmal ermöglicht. Und heute sind die technischen Möglichkeiten ja da. Und wenn es über einen Satelliten wäre, dass man einen letzten Ruf an alle Welt ergehen lassen könnte. Und bei Gott ist das möglich. Gott kann die technischen Möglichkeiten dazu nutzen, sie in seinen Dienst zu stellen und sein Wort noch einmal bis an die Enden der Erde dringen zu lassen. Ich glaube, dass er die Verheißung, die er gab, erfüllen wird. Den Zeitpunkt möge er bestimmen. Auch wenn wir in dieser Wartezeit manchmal mit Ungeduld zu kämpfen haben, und sagen, Herr, wie lange noch? Dennoch haben wir abzuwarten, bis es geschehen wird. Und im Namen des Herrn können wir im Glauben vorwärts schauen und Gott wird es uns gelingen lassen. Ich möchte das Schriftwort aus dem Brief nur kurz vorlesen und dann gehen wir in die Wortbetrachtung über. Aus Kolosser Kapitel 4, hier steht ja in Vers 2 und 3, haltet an am Gebet und seid wachsam dabei mit Danksagung, betet zugleich auch für uns, Gott möge uns die Möglichkeit zur Predigt des Wortes geben, damit wir das Geheimnis Christi, um dessen Willen ich auch in Ketten gefesselt bin, verkündigen können. Ich lese Vers 4 noch dazu. Und ich es so kundtue, wie es meine Pflicht erfordert. Es ist eine heilige Verpflichtung vor Gott, mit einer göttlichen Berufung verbunden. Wir haben kein eigenes Programm. Wir sind ein Teil des göttlichen Programms geworden. Wir haben keine eigene Lehre. Wir haben die Lehre Christi und der Apostel. Wir haben kein eigenes Wort. Wir haben das geoffenbarte Wort unseres Gottes für diese Zeit. Und es darf nicht gedeutet und es darf dem nichts hinzugefügt werden. Doch eines müssen wir bedenken. Es gab und wird immer zwei verschiedene Linien gegeben. Das können wir nicht ändern. Es beginnt mit Kain und Abel und geht weiter über Esau und Jakob bis hin zu Jesus und Judas und dann schlussendlich bis hin zu Christus und dem Antichristen ganz am Ende. Das sind zwei grundverschiedene Linien, auch wenn sie im selben Ort sein mögen oder in der gleichen Stadt, im selben Lande und wie bei Jakob und Esau von derselben Mutter getragen werden. Und dann kommt der Ausspruch, den wir fast nicht begreifen können, in Malachi 1, Vers 2. Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich verworfen. Um nicht das Wort gehasst hier so auszusprechen. Aber es ist das Gegenteil, eins vom anderen. Wer kann's begreifen? Derselbe Vater, die gleiche Mutter, derselbe Gott prüft und erforscht die Herzen und er weiß genau, wie jeder reagieren würde und er kann seine Entscheidung treffen, ehe eine natürliche Geburt stattfindet. Gott hat die Entscheidung vor Grundlegung der Welt getroffen, ehe ein Mensch geboren wurde. Weil er Gott ist, übersieht er alle Dinge. Und wir stellen fest, dass selbst in der neutestamentlichen Gemeinde nicht alles Gold war, was glänzte. Es wird uns gesagt von Paulus, von Johannes, von Petrus, aus eurer eigenen Mitte werden solche hervorgehen, die verkehrte Lehren vortragen. Es wird uns in der Heiligen Schrift im Voraus gesagt, damit wir uns nicht darüber wundern sollen. Wichtig ist nur, dass wir unseren Stand in Gott erkannt haben und dass es uns im tiefsten Inneren des Herzens zur Gewissheit geworden ist, dass Gott uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Alle, die das glauben können, denen darf ich aufgrund des Wortes Gottes sagen, dass es dann in eurem Leben Wahrheit werden muss. Denn jeder Mensch kann nur das glauben, was Gott für ihn bestimmt hat. Ein Mensch, der nicht auserwählt ist, kann nicht an die Auserwählung glauben. Er streitet mit allen Fäusten und schlägt rein und weiß gar nicht, was er tut. Wer nicht vorherbestimmt wurde, kann schlicht und einfach nicht an die Vorherbestimmung glauben. Er sagt, dann wäre Gott ja ungerecht und ihr müsst mal die Argumente hören. Und diejenigen, die nun tatsächlich vorherbestimmt wurden, in deren Seele ist ein Jauchzen, ein Frohlocken, eine Anbetung, die sagen, Herr, ich danke dir, du allwissender Gott, dass du mich vor Grundlegung der Welt schon gesehen und meinen Namen in das Lebensbuch des Lammes eingeschrieben hast. Amen. Kein Hin und Her, ein Ruhen in Gott, ein Ruhen in seinem Worte, ein Glauben, wie die Schrift gesagt hat. Und weil es die Schrift so sagt, deshalb glauben wir es auch. Jetzt möchte ich euch den kleinen Unterschied aus der Heiligen Schrift, vielleicht ist auch Himmel hoch, ich möchte euch in jedem Fall den Unterschied aus diesen beiden Linien anhand einiger Bibelstellen ganz kurz zeigen. 1. Mose 36, hier lesen wir Vers 1. 1. Mose 36, Vers 1. Dies sind die Nachkommen Esaus. Ihr könnt ja selber weiterlesen. In Vers 4 wird dann von Eliphas und dann auch von Korah gesprochen. Und dann heißt es am Ende von Vers 5, dies sind die Söhne Esaus, die ihm im Lande Kanaan geboren wurden. Ich habe mit Absicht oder durch Leitung des Geistes diese Bibelstellen gewählt. Wir wissen, dass Korah, als ein bestimmter Moment kam, sich gegen Mose und somit gegen Gott aufgelehnt hatte. Aber die wenigsten wissen, aus welcher Linie er kommt und wo er abstammt. Von Esau, der von Gott verworfen war, mit dem Gott überhaupt nichts vorhatte und trotzdem mitgezogen und mitgemacht, bis der rechte Augenblick ihm als gekommen schien. Und dann war die Auflehnung, und mit der Auflehnung war dann auch die Katastrophe da. Wir lesen dazu aus 4. Mose 16. 4. Mose 16. Hier ist es der 19. Vers. Die gesamte Geschichte kann ja weiter nachgelesen werden. 4. Mose 16, Vers 19. Korah hatte aber die Gemeinde am Eingang des Offenbarungszeltes gegen sie versammelt. Mose hat die Gemeinde des lebendigen Gottes vor dem Offenbarungszelt versammelt, damit sie die Worte Gottes hören sollten. Merkt euch, hier tritt ein Mann auf und er gebraucht die gleiche Art und Weise, um äußerlich überhaupt nicht aufzufallen. Er versammelt die Gemeinde an der Stätte, wo Mose sie gemäß dem Wort des Herrn zu versammeln hatte, damit sie das Wort Gottes hören. Also am Eingang zum Offenbarungszelt. Aber er versammelt sie nicht, um das Wort Gottes zu hören. Er war ja gar kein Prophet. Er war ja gar nicht im Programm Gottes. Er hat sich ja nur plötzlich zu einem Redner gemacht. Und er versammelt die Leute nicht, um Gottes Wort zu hören. Er versammelt sie gegen Mose und gegen Aaron. Wohlbemerkt, schön am Eingang zum Offenbarungszelt. Alle sollen weiterhin unter dem Eindruck gelassen werden, hier ist göttliche Sendung, hier ist ein Auftrag Gottes. Es muss dem Echten so nahe kommen, dass es nur die Auserwählten unterscheiden können. Er hatte es natürlich nicht vermutet, dass die Herrlichkeit Gottes trotzdem herabkommen würde. Aber diesmal nicht um ein Wort des Trostes, sondern die Ankündigung des Gerichtes auszusprechen. Und dann geschah es, dass 250 den Tod erlitten haben. Aber äußerlich gesehen, schön eingefädelt, die gleiche Botschaft, derselbe Ort, heiliger Boden, der Eingang zum Offenbarungszelt, hier redet Gott. Merkt ihr, wie die Dinge sich wiederholen? Es musste alles so sein. Und jede Schrift ist uns dazu hinterlassen worden, wenn wir Dinge miterleben, dass wir sie göttlich unterscheiden können, um zu wissen, worum es geht und worum es sich dabei handelt. Hier steht geschrieben in Vers 26, dann gab er der Gemeinde die Weisung, entfernt euch ja von den Zelten dieser gottlosen Männer. Gottlos? Das Volk Gottes ist doch versammelt worden. Alle sind eingeladen worden. Kommt bitte alle, kommt bitte alle und kommt an den Eingang zum Offenbarungszelt. Sind das gottlose Männer, die das Volk Gottes zusammenrufen und dann am Eingang zum Offenbarungszelt versammeln und der Gemeinde den Eindruck vermitteln, hier redet Gott ganz mächtig und ganz kräftig? Dann kam die Weisung, entfernt euch von diesen gottlosen Männern. Ja, was? Die waren doch mitgezogen. Die haben doch alles miterlebt. Die haben genauso Manna gegessen wie alle übrigen. Haben genauso aus dem geistlichen Felsen getrunken wie alle anderen. Haben die Wunder und Zeichen Gottes in der gleichen Weise miterlebt. Und dann trotzdem gottlos? Ja, trotzdem gottlos. Nicht die äußeren Dinge, die wir sogar mit Gott erleben werden, zählen. Nicht einmal Wunder, die wir getan oder erlebt haben. Jesus sagte damals, wer sind meine Brüder, meine Schwestern und meine Mutter? Alle, die den Willen Gottes tun. Das sind meine Brüder, das sind meine Schwestern und das ist meine Mutter. Zwei verschiedene Dinge in einem Lager. Aber Gott hat immer seine Hand über sein Volk gehalten. Wir können nur froh sein, dass wir in der Gnadenzeit leben und dass Gott kein Gericht abhalten kann. Könnte Gott Gericht abhalten, dann wüsste ich nicht, was schon alles geschehen wäre. Gott hat sich das Gericht zu einem späteren Zeitpunkt aufbewahrt und dafür behalten. Wir lesen weiter aus 4. Mose 36. 4. Mose 36. Hier lesen wir vom 15. Vers. Und wir werden sehen, wie kreuz und quer durch die ganze Heilige Schrift diese Menschen, die aus der anderen Linie stammten, denen, die von Gott begnadigt waren, das Leben schwer gemacht haben in der Zeit ihrer Bedrängnis. Wir haben in Vers 4 und 6 gelesen, Vers 4 und 5, Ada gebar dann dem Esau den Elipas. Lesen wir jetzt Vers 15. Dies sind die Gaufürsten unter die Nachkommen Esaus, die Söhne des Eliphas, des erstgeborenen Sohnes Esaus, waren der Häuptling Teman. Wir kommen gleich auf eine ganz eigenartige Geschichte zurück. Wir alle kennen den alten Freund Hiob im Alten Testament. Von dem hat Gott selbst das Zeugnis abgelegt, dass keiner so fromm und gottesfürchtig sei wie er. Dann brach die Wut Satans durch und der Feind hat den Hiob geschlagen auf jede Art und Weise. Nur seine Seele durfte er nicht antasten. Und was soll ich euch sagen? Einer dieser Freunde, dieser Eliphas, der findet sich dann bei ihm ein. Und es waren ja Freunde,
eine lange Zeit hindurch gewiesen und dann begann er, sein Herz auszuschütten und weit auszuholen. Ihr könnt viel oder alles lesen. Ich lese aus Hiob, dem 4. Kapitel von Vers 1 bis 5. Hiob, Kapitel 4 von Vers 1 bis 5. Da hob Eliphas von Teman an und sagte, wird es dich verdrießen, wenn man ein Wort an dich zu richten wagt? Doch wer vermöchte, die Worte zurückzuhalten? Hast du doch selbst vielen Mut zugesprochen und erschlaffte Hände gestärkt. Manchen Wankenden haben deine Worte aufrecht erhalten und niedersinkenden Knien hast du neue Kraft verliehen. Nun aber, da die Reihe an dich gekommen, bist du verzagt. Nun es dich selbst trifft, verlierst du den Halt. Nämlich dieser Eliphas von Teman, der findet sich bei Hiob ein, zur Zeit, da der Feind mächtig zugeschlagen hat. Und es ist fast ein Hohn. Er sagt, du hast anderen Mut zugesprochen. Deine Worte haben andere getröstet. Und was ist jetzt mit dir? Fast die gleichen Worte vernehmen wir, dass sie unserem Herrn gesagt wurden. Andern hat er geholfen, sich selber kann er nicht helfen. Wir merken, wenn schwierige Situationen kommen, wes Geisteskind der Betreffende ist. Erst in der Prüfung, in der schwersten Prüfung, wird offenbar, was wir sind und wer wir sind. Spätestens zu dem Zeitpunkt fällt dann die Maske. Es lohnt sich, all diese Kapitel zu lesen, um festzustellen, mit welch einer Weisheit diese Argumente dem Hiob gegenüber vorgetragen worden sind. Er sagt an einer Stelle, ich hole weit aus. An Worten fehlt es mir nicht. Solchen Menschen wird es nie an Worten fehlen, wohl aber am Worte Gottes. Es wird ihnen nie an Weisheit mangeln, wohl an der Weisheit Gottes, die klüger ist, als alle Menschen sein können. Der Mensch urteilt nach dem, was vor Augen ist, nach dem, was er sieht, nach dem, was er hört. Jesus sagte, ich brauche nicht, dass mir jemand etwas sagt. Er erkannte von sich aus, wie es um jeden steht. Wie steht es heute um mich? Wie steht es heute um dich? Wes Geisteskind bist du? Wer sind wir? Auf welcher Seite stehen wir? Haben wir das Wesen Jesu mit innigem Erbarmen, mit herzlichem Mitgefühl, mit der wahren Liebe Gottes, die sich in jeder Situation bewährt? Oder geht alles mit uns durch? Hiob war schwer geprüft, das hätte eigentlich schon genügt. Und diese Freunde, so steht's ja vorher, haben sich miteinander besprochen. Und wenn die Leute sich vorher schon miteinander besprechen, dann kommt da schon eine ganz andere Sache heraus. Plötzlich waren sie sich einig in dem, was sie tun wollten. Aber es begann ganz fromm. Sie haben von seinem Leid gehört und wollten trösten und haben die Schläge vertieft und die Wunden haben sie aufgerissen, so dass der schon Verzweifelte in noch größere Verzweiflung geraten ist. Wer aus Gott geboren ist, der hat das Wesen Jesu Christi. Er wird mittragen, mitverstehen und er wird ein Herz aus Fleisch haben und nicht ein steinernes Herz, das über Leichen geht. Ein Mensch, der kein Leben aus Gott empfangen hat, der empfindet nichts. Er hat kein Gespür für diese Dinge. Aber wer aus Gott geboren wurde, der fühlt mit. Da ist herzliches Erbarmen. Da ist inniges Mitgefühl. Da ist Einheit im Geiste nach dem Wort der Schrift. Wenn ein Glied leidet, dann leidet der ganze Leib. Und wenn der ganze Leib nicht leidet, dann müssen wir uns sagen lassen, dass wir noch nicht zu dem Leibe hinzugefügt wurden und deshalb noch nicht mitspüren und den Schmerz mitempfinden können. Gehörst du zum Leibe des Herrn, dann gehst du nicht über Leichen, dann wirst du nicht zum Verräter und zum Mörder, dann wirst du die Gesinnung Jesu offenbaren und wirst den Schmerz, der andere trifft, mitempfinden können. Nur, worum es hier geht, ist doch Folgendes. Die beiden Linien existieren nebeneinander. Und es gibt immer wieder die Möglichkeit, dass es offenbar wird, was nun im tiefsten Inneren eines Menschen sein kann. Möchte Gott doch Leute aus uns machen können, in denen das Leben und das Wesen Jesu im Umgang miteinander offenbar werden könnte. Vom Reden und vom Tun können wir ja alle. Aber uns in einer Situation zu bewähren, das ist dann die Prüfung, die wir zu bestehen haben. In den Tagen Moses war dem gesamten Volke klar, Gott hat uns herausgeführt, Gott hat den Propheten gesandt und für diejenigen, die es nicht ganz begreifen können, warum wir Bruder Brenhem ab und zu erwähnen, lasst es mich deutlich sagen, wir müssen es, wir können nicht vom Reden und Handeln Gottes sprechen, ohne auf das einzugehen, was er verheißen und dann zu der bestimmten Zeit erfüllt. Sonst würden wir ja an Gott vorbeidenken, vorbeipredigen und vorbeigehen. Und gerade das möge Gott verhüten. Es gibt ja genügend, die mit dem Worte Gottes und mit frommen Sprüchen an Gott vorbeigeführt werden, am Programm Gottes vorbeigeführt werden, ja in das Licht geführt werden. Deshalb muss es zumindest auch eine kleine Schar geben, die schlicht und einfach anerkennt, dass Gott in diesen Tagen sein verheißenes Wort zur Erfüllung gebracht hat und weiterhin bringt. Gott ist nicht tot, die Propheten mögen heimgegangen sein, aber der Hüter Israels, der schläft und schlummert nicht. Er wacht über seinem Wort, um es zur rechten Zeit zu erfüllen. Jesus hat damals von Johannes gesprochen und wie Bruder Russ vorgelesen hat, er hat von Mose, von den Psalmen und den Propheten gesprochen. Und dann steht da geschrieben, er öffnete ihnen den Sinn für das Verständnis der Schrift. Denn es musste sich alles erfüllen, was von ihm geschrieben stand. Wir haben es betont, so wie sich an Israel jedes Wort Gottes, jede Verheißung erfüllen muss, so muss sich an der Gemeinde und dann schlussendlich auch an der Braut jede Verheißung erfüllen, bis hin zur Verwandlung und Entrückung und zur Teilnahme am Hochzeitsmahl. Wenn wir darüber sprechen, dass Gott seinen Plan verwirklicht, dann können wir diejenigen nicht verschweigen, die er in besonderer Weise dazu berufen und gesandt hat. Und dazu gehört es eben, dass wir Bruder Brenhem erwähnen, weil er wie Mose durch dieselbe Feuersäule mit hörbarer Stimme gerufen und von Gott gesandt wurde und der Herr ihm wörtlich hörbar mit der Stimme sagte, wie Mose zwei Zeichen gegeben wurden, so werden auch dir zwei Zeichen gegeben werden. Werden sie nicht auf das erste hören, so werden sie auf das zweite hören müssen. Wir haben diese beiden Zeichen immer wieder durchgenommen, die in seinem Dienst waren. Das zweite Zeichen war, dass ihm die Gedanken der Herzen derer, die in der Gebetsreihe vor ihm standen, geoffenbart werden würden. Das erste war ja mit seiner rechten Hand. Ihr könnt's in seinem eigenen Zeugnis nachlesen. Tausende, ja Zehntausende, Hunderttausende haben es miterlebt, was Gott getan hat. Und unter all diesen Fällen war nicht ein einziger Fall, der nicht hundertprozentig gestimmt hätte. Und was sagt Gott durch Mose? Wenn ein Prophet in eurer Mitte auftritt und wenn das, was er sagt, stimmt, so bin ich der Herr es, der ihn gesandt hat. Auf ihn sollt ihr hören. Wenn aber jemand kommt und etwas sagt, das nicht stimmt, nicht eintrifft und nicht zutrifft, so habe ich, der Herr, diesen Propheten nicht gesandt. Vor ihm sei euch nicht bange. Gott hat uns die klaren Merkmale in seinem Wort hinterlassen, wie wir prüfen können. Wir sind doch keine Narren, auch wenn es manche meinen, dass wir eine Sache unbesehen glauben würden. Nein, wir haben die Schrift durchforscht und sind immer gewisser geworden, dass Gott seinen Propheten und mit ihm seine prophetische Botschaft gesandt hat, um uns herauszurufen, um uns göttliche Weisung und göttliche Belehrung in diesen letzten Tagen zu geben. Alle, die aus Gott sind, werden es glauben. Die anderen werden nur argumentieren. Die werden sagen, wenn dieser Mann von Gott gewesen wäre, dann hätte er über die Trinität so gepredigt, wie wir darüber predigen. Sie würden argumentieren, wenn dieser Mann von Gott gesandt worden wäre, dann würde er so taufen, wie wir taufen. Und ihr wisst es vielleicht nicht, oder habe ich es geschrieben, aber es gibt tatsächlich in Südafrika die Spätregenbewegung, sie taufen dreimal unter. Ich sage, ich taufe dich im Namen des Vaters Plumps. Ich taufe dich im Namen des Sohnes Plumps. Ich taufe dich im Namen des Geistes Plumps. Dann ist ein Toter dreimal beerdigt worden. Und die Lebenden sind nicht gescheit geworden während der Zeit. Ich sage das nur, um hier und heute klar zu machen, dass alle, die aus Gott geboren sind, Gottes Wort hören werden. Auch wenn es im Augenblick gegen alle gerichtet zu sein scheint. Es ist gegen niemanden gerichtet, nur gegen Satan, der die Schriftgelehrten verblendet hat und ihre Köpfe beherrscht, während Satan die Köpfe der Weisen beherrscht, hat Gott die Herzen seines Volkes angesprochen und sich ihnen in Einfachheit geoffenbart. Amen. Damals sagten sie zu Jesus, wenn dieser Mann von Gott wäre, dann würde er den Sabbat halten, dann würde er dies nicht, dann würde er jenes nicht. Er war nicht nur von Gott gesandt, er war es, weil er Menschensohn war und weil er den prophetischen Dienst zu tun hatte. In der Hinsicht war er gesandt. Aber das Wort sagt es uns deutlich, kündlich groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist. So lesen wir es in 1. Timotheus 4 oder 3, Vers 16. Gott hat sich geoffenbart, aber die Menschen haben sich daran gestoßen. Und dieselben Leute, die einmal vor Begeisterung singen und springen konnten, Hosianna, sei dem, der da kommt im Namen des Herrn. Dieselbe Volksmenge konnte anschließend auch wieder schreien, kreuzige, kreuzige ihn. Was war's? Begeisterung, solange es nicht gegen sie ging. Und ich sage das heute hier wegen unserer italienischen Geschwister. Als ich das letzte Mal an dem letzten Wochenende in Palermo war, ihr kennt ja unseren geliebten Bruder, möge er hören, was hier gesagt wird, denn ich liebe ihn von Herzen. Aber er hat all den Leuten klar gemacht, dass die Frauen sich alle ein schönes, gehäkeltes, weißes Tuch einfach so ein bisschen wie ein kleines Taschentuch über den Kopf legen. Und es ist für ihn wie eine Offenbarung. Aber schneiden können sie nach Herzenslust ihr Haar, nur soll es so ein bisschen bedeckt sein. Und ihr könnt euch vorstellen, wie es einem zumute ist, wenn man dann zu etwa 800 Menschen spricht und sieht die unbiblische Sache vor sich in Bewegung. Frauen können ja mal den Kopf auch nicht stillhalten, nicht? Den Mund manchmal. Aber es ist nicht einfach, in einer solchen Gemeinde zu predigen. Und ich habe dann meinem Bruder Etienne gesagt, hör mal, wenn jetzt die Sache hier losgeht, dann gibt's einen Aufstand. Aber ich werde es zu Papier bringen. Und ich erinnere mich an die Worte, als Bruder Brenim sagte, es ist eine römisch-katholische Sitte und keine biblische Lehre. Wenn man das dort so wie eine Bombe in den Saal fallen ließe, die würden einen steinigen. So wertvoll sind Menschen unbiblische Lehren geworden. Warum? Sie lesen den ersten Teil, wo geschrieben steht, es ist ungeschickt, wenn eine Frau unbedeckt betet oder weissagt. Aber sie lesen im gleichen Kapitel nicht weiter, wo geschrieben steht, urteilt selbst, wenn ein Mann langes Haar trägt, ist es nicht eine Schande für ihn, während wenn eine Frau langes Haar trägt, es eine Ehre für sie ist, denn das lange Haar ist ihr zur Decke gegeben worden. Amen. Warum lesen die Menschen nicht weiter, frage ich. Weil sie eine Lehre zum Götzen gemacht haben, den sie immer schön polieren, um den es immer wieder geht. Wir können auf alle und müssen auf alle unbiblischen Lehren verzichten. auch wenn sie uns noch so wertvoll geworden sind, wirft sie hinaus, damit alles neu werden kann durch die Gnade Gottes. Ihr wisst, dass die Stunde kommt, wo der Herr nicht mehr in Gleichnissen reden wird, sondern frei und offen. Zuerst hat unser Heiland nur in Gleichnissen gesprochen und die Menschen rätselten. Dann kommen wir zu Johannes 16 und er sagt, jetzt rede ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch. Plötzlich waren die Dinge nicht mehr ein Rätsel, nicht mehr eingepackt und eingehüllt, sondern frei und offen sind sie ausgesprochen worden. Fürchtet euch nicht, Gott wird mit uns sein, um sein Wort in Liebe, aber wahrhaftig auszusprechen, ohne Rücksicht auf Verluste. Durch das Wort Gottes kann ja kein Schaden angerichtet werden. Wird etwas geschädigt, dann nur das Unbiblische und das Ungöttliche. Und dann soll das Wort ein Hammer werden, der überall draufschlägt. Aber für diejenigen, die aus Gott geboren sind, wird dann das Wort eine Salbe in Gilead sein. Und sie werden es aufnehmen können. Damals haben sich die Menschen nicht im Ersten gegen Gott, sondern gegen Mose, aber damit auch gegen Gott aufgelehnt. Und wir haben festgestellt, aus welcher Linie sie kommen und wer sie sind. Wer aus der Linie Gottes kommt, lehnt sich weder gegen Gottes Wort, noch gegen Gott, noch gegen die Knechte Gottes auf. Weil wir begriffen haben, was unser Herr sagte. Wenn jemand den aufnimmt, den ich sende, der nimmt mich auf. Und er sagte, wer euch höret, der höret mich. Und Johannes hat es bestätigt und sagt, wir sind aus Gott und wer aus Gott geboren ist, der hört auf uns. Wer damals aus Gott war, hörte auf Mose. Die anderen hörten auf Korah, auf Datan, auf Abiram und wer sie alle waren. Wer in den Tagen Johannes des Täufers vor Gott Gnade gefunden hatte, der schämte sich nicht, zu dem Mann in die Wüste hinauszugehen, um das Wort zu hören. Und die Leute schämten sich nicht, so wie sie gekommen waren, in den Jordan hineinzuschreiten, um sich von Johannes taufen zu lassen. Ein Spott und ein Gelächter für alle, die Gott nicht geglaubt haben, aber eine Bestätigung vor dem Angesicht Gottes, dass die Schrift sich vor ihren Augen erfüllte, weil die Stimme dessen, der in der Wüste rufen würde, zu hören war und der Weg dem Herrn bereitet wurde. Auf welche Weise? Das ist Gottes Sache. Auch heute gibt es manche, die sagen, ja, hat Bruder Brenhem denn das predigen müssen? Es ist den Menschen doch ein Anstoß. Ja, hat er das sagen müssen? Wäre es nicht besser gewesen, er hätte es nicht gesagt? Ja, dann wäre keine Scheidung gekommen. Dann hätten die Menschen weitergemacht wie bis jetzt. Und das geschieht ja auf breiter Ebene mit allen Evangelisten. Sie machen alle in herkömmlicher Art und Weise weiter. Es musste ein Wort des Herrn mitten in alles hineingesprochen werden, damit der Weg Gottes neu klar gesehen und beschritten werden konnte. Wir schämen uns dessen nicht, dass der Herr, unser Gott, Bruder Branham, gerufen und gesandt hat. Er war ein Mann von Gott gesandt mit der Botschaft Gottes für diese Zeit. Dass wir gewürdigt worden sind, diese Botschaft Gottes zu hören und weiterzugeben, ist doch kein Verdienst, sondern eine große Gnade und ein Geschenk unseres Gottes. Warum haben wir das Herz geöffnet bekommen, um diese Botschaft zu glauben und anzunehmen? Weil wir dazu von Gott vorherbestimmt worden sind. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Die Botschaft Moses haben ja alle gehört. Auch Datan und Korah und die 250 und alle, die sich da versammelt hatten, die den Aufruhr gemacht haben. Sie alle haben die gleiche Botschaft gehört. Aber plötzlich, als die Prüfung einsetzte, mangelte es ihnen am Glauben und sie gingen mit ihrem Herzen irre. Gott möge uns Gnade schenken, dass wir in der Prüfung standhalten. Irgendjemand sagte mir vor Jahren, Bruder Frank, schon der Tod Bruder Brinhims müsste dir zu denken geben. Ich versuchte zu begreifen, was da gesagt werden sollte und was gemeint war. Und ich habe es natürlich auch sehr schnell begriffen, denn es war ihm ja jemand frontal ins Auto reingefahren und er ist ja dann 5 Tage später heimgegangen. Und der Mann sagte, wenn nun Gott mit ihm gewesen sein soll, warum ist das dann passiert? Und wie mit der Pistole, die geladen ist und entsichert ist, kam es aus meinem Munde. Warum hat Gott zugelassen, dass Johannes der Täufer enthauptet wurde, nur weil ein Weibstück getanzt hat und sein Haupt forderte? Wir können manchmal die Wege Gottes und das, was er zulässt, nicht verstehen. Aber er ruft uns zu, wohl dem, der sich nicht an mir ärgert, der nicht an all den Dingen stehen bleibt, der über das, was menschlich unfassbar ist, hinwegschaut, den klaren Blick zu Gott behält und vorwärts geht im Namen des Herrn. Es ist vieles, das wir nicht erklären können, aber wir dürfen Gott von ganzem Herzen glauben. Und dazu möge auch dieser Tag dienen. Gott hat uns vor Grundlegung der Welt erwählt. Er hat uns vorherbestimmt, nicht nur die Botschaft zu hören, sondern wenn dann nach einer Zeit die Prüfung an uns herantritt, dass wir nicht auf diejenigen hereinfallen, die auf eigene Faust das Volk um sich scharen und versammeln mögen und sagen, hier redet Gott, hier ist das Wort Gottes. Und wenn ihr den Vorhang zurückzieht, gegen wen ist es dann gerichtet? Gegen wen ist es dann gerichtet? Die Zeiten mögen sich ändern, aber die Sache Gottes hat für immer ihre Geltung. Amen. Es wiederholt sich alles. So sagte schon der Prediger in den Sprüchen oder sogar ein Prediger selber. Was schon da gewesen ist, wird wiederkommen. Warum steht noch im Neuen Testament geschrieben, wie Jannes und Jambres sich gegen Mose gewandt haben, so werden Menschen mit zerrütteten Sinnen am Ende der Wahrheit widerstehen. Aber es gibt auch Menschen, die keine zerrütteten Sinne haben, die der Wahrheit nicht widerstehen, sondern sie aufnehmen und von der Wahrheit durchdrungen werden, befreit werden vom Irrtum und alles durch die Gnade Gottes durchschauen und unterscheiden können. Diese beiden Linien waren da, sie sind heute unter uns. Ich möchte auf der Seite Gottes stehen bleiben. Koste, was es koste, über alle Missverständnisse hinaus steht Gottes heiliges Wort als ein helles Licht, das an einem dunklen Orte scheint. Und wer in diesem Lichte wandelt, der sieht, wo er tritt, wo er geht und steht, und er stößt sich nicht, sondern wird dem Herrn die Ehre geben. Also wird es Menschen auch in dieser Zeit geben, die nicht wie die 43 an einem Tag in der Wüste umkommen oder wie die 250, sondern die dann in das Land der Verheißung hineingelangen werden. Zwei Männer waren unter dem Volke Gottes, Josua und Kaleb. Kaleb von ihm hatte einen besonderen Geist, einen anderen Geist. Und Bruder Brenham sagt, das sind diejenigen, die zu dem stehen, was Gott in dieser Zeit geredet hat. Gott hat geredet und alle, die Ja sagen können zum Worte Gottes, die bekommen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes ist verbunden mit dem Worte Gottes. Da kann hier einer und dort einige sein. Wir wissen, an wen wir glauben. Und wir wissen, wem wir zu glauben und zu vertrauen haben. Das Wort unseres Gottes ist klar und deutlich. Für alle, die Gnade vor Gott gefunden haben. Es bleibt kein Rätsel übrig. Nein, im Gegenteil. Wir erkennen den Weg Gottes mit seinem Volke in dieser Zeit. Sind wir bereit, bis ans Ende auszuharren? Und wie Paulus damals sagte, haltet am Wort des Lebens fest, mir zum Ruhm auf den Tag Jesu Christi. Nicht zum Ruhm eines Menschen, sondern zum Ruhme Jesu Christi. Aber Gott hat eben immer Menschen gebraucht, um durch sie reden zu können. Wir sind dankbar, dass es sich dabei nicht um die Botschaft Bruder Brenhams handelt oder um die eines anderen Menschen, sondern um die Botschaft Gottes, welche Gottes heiliges Wort ist, in der alle Verheißungen einbegriffen sind, die für diese Zeit gegeben und im Worte Gottes geschrieben stehen. Wir halten an diesem Worte Gottes fest und wissen, dass der Herr uns bewahren und hindurchbringen wird bis ans Ende. Seid ihr bereit, mit dem Herrn bis ans Ende zu gehen? Dann hat er uns die Verheißung gegeben. Ich werde bei euch sein, alle Tage, bis an das Ende der Welt. Und eins ist gewiss, die wahrhaft Auserwählten kann niemand auf die Dauer betrügen und schon gar nicht verführen. Sie werden an Gott und seinem Worte bleiben und der Herr wird mit ihnen sein, bis sie vom Glauben zum Schauen kommen werden. Die beiden Linien sind da. Wir dürfen Gott heute mit demütigem Herzen dafür danken, dass wir aus Gnaden zu denen gehören dürfen, die das göttliche Wort gehört und geglaubt haben, ohne etwas hinzuzutun oder hinwegzunehmen. Wir stehen dazu und sind bereit, bis ans Ende unseren Stand für Gott einzunehmen, für sein Wort, und wir schämen uns dessen auch nicht, dass er Bruder Brenhem dazu gebraucht hat. Unser Vorrecht ist es nun, diese göttliche Botschaft in alle Welt hinauszutragen. Und auch da schämen wir uns nicht, denn Gottes Wort bleibt ewig wahr.
Amen.
Wir schauen auf das Ende. Und weil wir das Ende, das Ziel vor Augen haben, schenkt Gott uns auch die Kraft, dass wir die auf dem Wege liegenden Hindernisse überwinden und sie hinter uns bringen können, obwohl wir genau wissen, dass andere dann wieder vor uns sind. Dennoch steht geschrieben, sie haben überwunden durch das Blut des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Möge doch der Herr uns allen Gnade schenken und Freudigkeit, ihm zu danken für das Heil, für die Vergebung, für sein Wort, für die Offenbarung seines Willens, für das klare Verständnis, das er uns geschenkt hat, um die Schrift in diesen Tagen in ihrer Erfüllung zu sehen. Gott segne uns alle. Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam beten. Himmlischer Vater, von Herzen danke ich dir für dein teures und heiliges Wort. Was können wir dafür, dass du uns wiedergeboren hast zu einer lebendigen Hoffnung, hast den Samen deines Wortes in uns hineingelegt. Wir glauben die Verheißungen, die du uns geschenkt hast. Was können wir dafür, treuer Herr, nur noch danken und die Anbetung darbringen? Du bist würdig, hinzunehmen Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung, denn du hast alles vollbracht. Du hast das Erlösungswerk vollbracht. Herr, wir danken dir dafür. Du hast unsere Schuld vergeben, unsere Sünde gesühnt, hast uns neues, ewiges Leben geschenkt, hast dich uns geoffenbart, deinen Namen und dein Wort kundgetan. Herr, wir bitten dich, verherrliche noch einmal deinen heiligen Namen. Oh, wenn dein Volk in Schmach und Bedrängnis kommen wird und wir nicht nur mit den Lippen beten werden, sondern aus dem Schrei der Seele zu dir rufen, dann wirst du hören vom Himmel, wirst du antworten und wirst dein Volk segnen. Herr, ich danke dir und preise deinen wunderbaren und herrlichen Jesus Namen. Halleluja! 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 Treuer Gott, über alles andere entscheidest du. Herr, wir sind nicht hier, um zu urteilen, schon gar nicht, um Gericht abzuhalten. Aber du hast unsere Augen geöffnet, hast sie gesalbt. Nicht alle, die zusammenrufen, nicht alle, die von Offenbarung und von Propheten sprechen, sind von dir gesandt, um dein Volk zusammenzurufen. Du hast eine Ordnung, eine göttliche Ordnung. Du versammelst dein Volk vor deinem Angesicht, damit dein Volk dein Wort hört. Herr, ich danke dir und preise deinen wunderbaren Namen. Es ist heiliger Boden, denn der heilige Gott hat mit uns geredet. Herr, ich preise dich und bete dich an in dem teuren und heiligen Namen unseres Herrn Jesus Christus. Treuer Gott, ich habe noch die Bitte und das Anliegen, dass wir es alle lernen, nichts zu zerreden, nicht von hier zu gehen und sagen, schau, da haben wir's, sondern dass jeder für sich die Lektion von dir bekommt, erleuchtet wird, unterscheiden kann und das Wort in seinem Herzen bewegt und das in Dankbarkeit. Treuer Herr, bewahre uns vor Pharisäertum, vor Heuchelei, vor Hochmut, vor allem. Schenke Demut, schenke Dankbarkeit, Herr, schenke Gnade in allen Dingen. Denn wer sind wir, dass du mit uns in einer solchen Weise redest? Treuer Gott, auch in der Zwischenzeit wollest du Gedanken und Worte lenken und uns unter die Leitung deines Heiligen Geistes nehmen, damit wir einander nicht beschweren, einander nicht in Not bringen. Ach, geliebter Herr, schenk deinem Volke Weisheit und Verstand, Einsicht und Erkenntnis deines heiligen Willens. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Geliebter Herr, dein Wort ist lebendig in unseren Herzen. Eine Offenbarung ist geworden durch den Heiligen Geist. Habe Dank, dass wir in deinem Namen vor dem Allerheiligsten versammelt sein dürfen. Nicht um einen Chorat zu hören, sondern um dein heilig geoffenbartes Wort zu hören. Herr, wir danken dir dafür und preisen deinen wunderbaren und heiligen Namen. Dein Blut bedecke unsere Schuld. Es mache uns hell und rein. Treuer Gott, möge es Licht werden in unserer Mitte, Licht werden in unserem Herzen. Nimm alle Betrübnis, alle Traurigkeit, allen Schmerz, schenk Freude, schenk Dankbarkeit. Mitten im tiefsten Leid vermagst du, die Deinen zu trösten. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht der Herr durch den Propheten Jesaja. Herr, dein Volk ist getröstet durch dein Wort und durch dein Ton. Wir danken dir dafür von ganzem Herzen und von ganzer Seele. In Jesu heiligem Namen. Amen.